Liebe Gemeinde hier und im Übertragungsraum und auch die Menschen, die das am Handy vielleicht mitverfolgen werden, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese nun aus dem 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Um der Verständlichkeit willen lese ich es aus einer modernen Übersetzung, die Gute Nachricht. Aber ich werde es nachher, wenn ich es zitiere, werde ich es nach der Luther-Version zitieren, weil da ist es stärker. Ich bitte euch aufzustehen. Petrus schreibt: Ich wende mich nun an die Ältesten unter euch. Ich bin selbst Ältester der Gemeinde und habe Teil an den Leiden von Christus, wie auch an seiner Herrlichkeit, die bald offenbar wird. Deshalb ermahne ich euch, leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirt kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Amen. Wir beten in der Stille. Amen. Liebe Gemeinde, wie stark hat doch Jesus unsere Kultur geprägt. Ein Beispiel. Original. Aus Mesmers Schätzen hier in der Kirche. Am Putzlumper. Als Student mussten wir ein Büro putzen. Und in der Anfangszeit noch mit diesen Originalen. Später kam dann Hara. Gell? Kennen wir inzwischen. Gell? Wer von euch weiß noch, da gibt es doch die Längsfäden und die Querfäden, gell? Wie heißt ihr denn? Kettel und Schoß oder Stoß, gell? Stuss, Schuss. Ich habe nämlich im Internet nachgeschaut, es hat es nicht rausgefunden. Und ich weiß nicht, wie es erst mal putzt hat, hat sich gesagt, ha, das müssen sie anders heben, sonst geht der kaputt. Das muss man, glaube ich, jetzt weiß ich nochmal, im Schuss oder in der Stoßrichtung machen. Ganz einfach. So ein Ding besteht aus Querfäden und aus Längsfäden. Ja? Und so ähnlich ist unsere Kultur. Wenn du die Fäden, die Jesus in die Kultur reingewoben hast, rausnimmst, dann fällt alles auseinander. Und das ist mir bei der Vorbereitung dieser Predigt wieder so aufgefallen. Und das ist kein Zufall, dass ich einen Putzlumpen nehme. Denn unter anderem auch darum wird es zumindest im übertragenen Sinne heute gehen. Tausend Jahre hat Jesus unsere Kultur beeinflusst. Und zwar so sehr, dass er alles durchdrungen hat. Unsere Vorstellung von Gott, unseren Umgang mit Frauen, früher auch einmal den Umgang der Frauen mit Männern, unseren Umgang mit Kindern, mit Schuldbeladenen und ganz besonders hat Jesus uns ein Beispiel gegeben, wie ein Leiter tickt. Ein Mensch, der Verantwortung trägt. und der sich am Vorbild Jesu orientiert. Das ist so wichtig. In den Medien hört man doch immer, der Fisch stinkt vom Kopf her, gell? Das ist die negative Variante, aber solange der Fisch lebt, entscheidet der Kopf, wo das Viech hinschwimmt. Gute Leitung ist so, 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 so wichtig. Und dank sei Gott, dass ihr in einem Land leben dürft, wo ganz viele Leiter sich immer noch an diesem Vorbild orientieren. Selbst wenn sie sich längst vom Glauben verabschiedet haben. Der Faden, wie Leitung funktioniert, ist ganz tief eingewoben. Gott sei Dank. Der Apostel Petrus redet heute von einem Sonderfall von Leitung. Es geht ihm konkret um die damaligen Kirchenvorsteher. Ihr wisst ja, der musste ganz neu damals die Gemeinde erfinden. Das gab es ja noch nicht. Dann hat er Leiter eingesetzt, die nannte man damals die Ältesten. Nicht, weil sie 100 Jahre älter waren, sondern weil sie würdige, weise Gläubige waren. Eigentlich geht es heute aber nicht bloß um die Kirchenvorsteher, sondern um jeden, der in irgendeiner Art leitet. Und ich kann euch versprechen, ob ihr jetzt 13 oder 83 seid, in irgendeiner Art und Weise leitet jeder von euch. Jeder von euch hat Verantwortung. Und es geht mir heute um zwei Fragen. Erstens, mit welcher Haltung gehe ich an meine Aufgabe? Stellt euch mal eine Schafherde vor. Welch eine Einstellung braucht der Hirte, damit diese Herde gedeiht? Und zweitens, wer bin ich eigentlich? Bin ich Besitzer oder Verwalter? Und das hat einen entscheidenden Einfluss drauf, was rauskommt. Vielleicht, ihr, wundert ihr euch manchmal, warum einem anderen etwas gelingt, was bei euch nicht klappt. Im Betrieb, im Verein, in der Familie, im Freundeskreis. Das liegt oft am Talent, das stimmt. Es gibt Dinge, für die bin ich oder du einfach nicht begabt. Ich sehe aber, dass es sehr, sehr, sehr oft an der Haltung liegt, an den verborgenen Motiven, warum einer Erfolg hat und ein anderer nicht. Ein Beispiel, Fußballclub. Wenn jemand eine Jugendmannschaft trainiert, lauter so Stoppelhopser oder so 13-jährige Kämpfer. Wenn ich eine Mannschaft trainiere, was ist eigentlich mein Motiv? Ist es der eigene Ehrgeiz, den ich auf die Schüler übertrage? Oder ist es meine Freude, wenn die Freude haben? Diese Motive sind oft vermischt. Ein guter Trainer hat möglicherweise auch einen gewissen Anteil an Ehrgeiz. Aber wehe, der Anteil des Ehrgeizes überwiegt, dann wird aus dem Trainer plötzlich ein Sklaventreiber. Dazu werde ich heute noch mehr sagen. Jetzt aber zu der Frage, mit welcher Haltung mache ich eigentlich meinen Job? Diese Frage ist unglaublich wichtig. Egal, ob du ein Familienvater bist oder eine Mutter, ein Lagerist beim Grob, ein Sachbearbeiter bei der Krankenkasse oder ein Mitglied im Sportverein. Sogar ein Kind. Ein Kind, was seine Meerschweinchen hat oder ein Teenie-Mädchen mit einem Pferd oder ein Jugendlicher, der Mitglied in einem Budenverein ist. Wo immer du Verantwortung hast, und das tut jeder von euch, da gilt der Satz, weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Dieses Bild von dem Hirten kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Weidet die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Und ich glaube, Gott will euch heute ein Gespür geben für die große Verantwortung, die er euch überträgt, selbst wenn ihr nur für eine ganz kleine Kleinigkeit verantwortlich seid. Machen wir eine Reise nach Afrika. Freunde von mir haben 200-300 Rinder, ein anderer hat 200 Schafe. Dieser Mann, mein Freund, der geht jetzt selber nicht mehr auf die Weide, sondern der vertraut am Morgen seinen großen Jungs die Herde an. Wisst ihr, was da passiert? Wenn der am Morgen nach dem Frühstück um 7 Uhr seine Jungs losschickt mit 200 Rindern, wisst ihr, was da eigentlich passiert? Er vertraut ihnen sein Leben an, sein Wohlergehen und das seiner Familie. Der legt das in die Hände der Jungs. Und das schlimmste Urteil, was ein Masai über einen anderen aussprechen kann, das Allerschlimmste ist, Imbangehu, du hast Kühe. Also du hast Kühe. Die Nomaden sind keine Romantiker. Die haben nicht viel für diese schwülstigen Gefühle übrig, à la Helene Fischer oder so, die würde dort nicht sehr weit kommen. Aber die wissen genau, alles, was wirklich gelingt und alles, was gelingen muss, gedeiht nur, wenn ich es liebe. Nur dann. Das ist so einfach wie 1 und 1, 2 ergeben. Damit ein Mann ein guter Hirte sein kann, muss er Kühe lieben oder Schafe. Und jetzt schaut auf euren Verantwortungsbereich. Ob Sie nun Lagerist sind oder Sachbearbeiterin oder Fußballtrainer oder Pferdebetreuer oder Meerschweinchenbesitzer. Sogar als Budenmitglied. Damit es gelingt, muss ich es lieben. Ich muss es an mein Herz lassen. Und jetzt passt auf. Da fragt ihr euch vielleicht, ja, aber ich sitze den ganzen Tag am PC und mache Abrechnungen. Dann sage ich, nur vordergründig. Hintergründig geht es immer um den Menschen. Wenn Sie im Memminger ein Hochregal bedienen und zuständig sind dafür, Paletten aus dem Hochregal auf LKWs zu verladen, dann tun Sie vordergründig eine Maschine bedienen, aber hintergründig bedienen Sie Menschen. Den LKW-Fahrer, der das Zeug abholt, die Leute, die das anschließend verwenden. Wenn Sie in der Krankenkasse am Telefon sitzen, dann geht es nur vordergründig darum, dass die Frau irgendwie abgewickelt wird. In Wirklichkeit dienen Sie einem Menschen, die vielleicht einen Zahnersatz braucht oder vielleicht anruft, weil sie unbedingt einmal mit jemandem schwätzen muss. Es geht nie um die Sache, es geht immer um die Menschen. Es geht nicht um das Auto, das Sie reparieren oder um die Heizung, die Sie im Keller einbauen, sondern Sie machen das so gut wie möglich, weil diese Heizung Menschen beheizt und dieses Auto Menschen fährt. Und deshalb habe ich auch Liebe zur Sache, weil die Sache Menschen dient. Versteht ihr? Weidet die Herde Gottes, die euch befohlen ist. Das bedeutet, tu, was du zu tun hast, aber leg Liebe rein, leg dein Herz rein, mach's gescheit. Das ist die Grundhaltung. Und die hat sich in unsere Kultur so eingewoben, dass bei uns so viele Sachen funktionieren, weil wir gelernt haben, dass wir es gescheit machen. Jetzt übersetzt der Apostel Petrus dieses allgemeine Weiden in ein paar konkrete Haltungen. Und die haben es in sich. Zunächst sagt er, weidet die Herde Gottes, die euch befohlen ist nach Gottes Willen, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Das ist der Punkt 1 der Haltungen. Was ist mein Motiv? Will ich Gewinn haben oder mache ich es aus Liebe? Wisst ihr, ihr wisst es genau, um wirklich reich zu sein, brauche ich keine Villa an der Côte d'Azur, sondern ich brauche immer gerade so viel Kleingeld im Geldbeutel, wie ich brauche, dass ich mir jetzt im Mäcki einen Burger kaufen kann oder dass ich es heute zahlen kann. Solange ich so viel habe, bin ich nicht arm. Das Kleingeld macht's, nicht das Große. Also, nicht gezwungen, sondern willig mache ich es bloß, weil ich etwas tun muss, oder mache ich es gern. Das ist die wahre Lebenskunst. Also nicht gezwungen, sondern willig. Das ist der erste Punkt. Entschuldigung, ich habe es gerade vorher verdreht. Nicht gezwungen, sondern willig. Das ist die echte Lebenskunst. Punkt 1. Eine Frau steht am Morgen auf und sagt, oh, das wird heute wieder ein Dreckstag. Dreckige Wäschwäsche, dreckige Geschirrspüler und am Abend die dreckige Kinderbade. Klar, liebe Leute, das ist sehr übertrieben. Was ich manchmal zu hören kriege, überrascht mich. Ja. Bei uns zu Hause hingen diese ganzen Küchentücher, da diese Geschirrtücher, die hingen dann so mal Ständer da und da war vorne dran ein Tuch und da stand drauf, beklage nicht den Morgen, der Mühe und Arbeit gibt. Es ist so schön zu sorgen für Menschen, die man liebt. So hat meine Mutter gelebt und so leben viele von euch. Das überrascht mich und rührt mich manchmal total an. Das kann man auf alles übertragen. Auf alles. Ich mach's gern. Und wenn der Chef vielleicht auch widerlich ist, ich mach's gern. Und wenn niemand da ist, für den ich's gern tun kann, dann mache ich's gern für dich, Jesus. Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Damit ihr dazu kommt, etwas gern zu machen, müsst ihr unbedingt lernen, eurer Zunge Zügel anzulegen. Nichts killt Motivation stärker als das allgegenwärtige Gelästere über Chefs, Kolleginnen, Lehrer, Schüler. Ihr müsst lernen, euch selber zu sagen, ich mach's gern. Ich mach's für dich. Ich mach's für die Menschen. Und wenn es ein Job ist, wo man nichts mehr Gutes tun kann, und dann lass es, dann wechsel. Das ist also der Punkt 1. Petrus sagt, nicht gezwungen, sondern willig. Mein Gott, was ist das für ein Unterschied, wenn Schüler reingehen und nur jammern? Oder wenn einer reingeht und sagt, ja, ich mach's einfach gern. Zweitens, nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Hier geht es um die verborgenen Motive. Warum mache ich etwas? Wie viele Menschen sagen am Montagmorgen, Drecksjob. Ich arbeite eigentlich nur für zwei Dinge. Aufs Wochenende hin und für die Kohle. So leben viele. Und dann sage ich, verzeiht mir, dass ich es so deutlich ausdrücke, du bist eine arme Sau. Nicht, weil du vielleicht einen schlechten Job hast, kann sein, sondern weil du die falschen Motive hast. Es gibt nämlich Motive, die motivieren. Und Motive, die demotivieren. Die Aussicht auf Geld oder Freizeit sind keine wirklich starken Motive. Die machen nicht kreativ und auch nicht glücklich. Ein Beispiel. Ein Mann kommt in eine Schiffsbauwerkstatt und da sind mehrere Schiffszimmermänner am Werk. Und da fragt er den ersten, was machen Sie? Und dann sagt er, ich hoble Planken. Dann kommt er zum nächsten, der macht genau den gleichen Job und dann sagt er, was machen Sie? Ich baue Schiffe. Das ist ein Unterschied. Es gibt außer Kohle, Geld und Freizeit auch noch andere zweifelhafte Motive, die nicht wirklich Energie bringen. Das ist zum Beispiel die Ehre. Ich mache etwas bloß, damit mich der Pfarrer lobt oder der Chef. Oder den Nachbarn. Okay, Hauptsache du machst es. Aber das sind keine wirklich starken Motive. Denn was machst du, wenn das Lob ausfällt, weil es jemand nicht sieht? Bei 330 Ehrenamtlichen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, übersehen zu werden. Petrus sagt, weide die Herde Gottes, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Für alle, die es gern philosophisch haben, jemand hat gesagt, das Gute, das du tust, trägt seinen Lohn in sich selbst. Und wisst ihr was? Das stimmt. Und jetzt das Letzte. Die dritte Kategorie ist, weide die Herde Gottes, die dir befohlen ist, nicht als die, die über die Gemeinde herrschen, sondern werdet Vorbilder. Wenn du deine Leute dazu bringen willst, dass sie etwas tun, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst A, einen Befehl ausgeben oder B, es vormachen, mitmachen. Die diakonische Arbeit in Tansania wurde gestartet von einem Diakon aus Deutschland und der hat die erste Generation Diakone geprägt in Tansania und die sagen heute, der Kerl, der hat etwas Unglaubliches in uns zurückgelassen. Der hat gesagt, wenn du zu einer Witwe kommst und da ist nur Dreck rum und dann sagst du nicht zu der Witwe, du räum doch mal deinen Hof auf, sondern du gehst hin und hilfst ihr. Und das hat er gemacht. Und die neuen jungen Diakone haben das gesehen. Und die haben das Beispiel übernommen. Wahnsinn. Das hat sowas von gesessen. Petrus sagt, weidet die Herde Gottes, nicht als die, die über die Gemeinde herrschen, sondern werdet Vorbilder. In der Familie, im Betrieb, in der Schule, überall. Und so könnt ihr die drei großen Versuchungen besiegen. Die Unlust, dass man etwas nur für Geld tut oder für die Macht. Und denkt dran, alles, was ihr habt, ist euch nur geliehen. Eure Familie, euer Betrieb, ihr seid nur Verwalter. Und verwaltet es gut, denn es ist sein Besitz. Und er liebt es so sehr, dass er sein Leben und sein Blut dafür vergossen hat. Also liebt ihr es auch. Amen.